Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Man muss diese komischen Dinger irgendwo hinstecken. Ich möchte, na klar, heute über das Auferstehungsfest. Für mich ist Ostern immer Auferstehungsfest. Darum geht es nämlich im Kern. Jesus ist auferstanden. Und wer von uns weiß, dass es nicht gut gewesen wäre, wenn er nur gestorben wäre? Das wäre schwierig. Okay, Märtyrer gibt es nämlich schon eine Menge. Und alle möglichen Leute sind für irgendwas gestorben, meistens für sich selbst und ihr Ansehen oder für ihre Ideologien. Es gibt nur einen, der ist für die anderen gestorben, das ist Jesus. Und Jesus hat den Tod auf sich genommen für uns und für die ganze Welt, für alle Menschen, die jemals gelebt haben. Das ist das Verrückte, das kann nämlich nur jemand, der Gott ist. Menschen können das nicht. Menschen können nur vielleicht von mir aus für ihre Generation sterben, aber ein wahrer Gott, also jemand, der wirklich ewiges Leben in sich trägt, und zwar, ich würde es gerne korrigieren, ewiges Leben ist zeitloses Leben, Leben ohne Zeit. Ich glaube, dass Gott außerhalb der Zeit lebt. Also da gibt es keine Stunde und keine Woche und keinen Monat. Die sind nur irdisch. Die sind geschaffen worden, gleich am Anfang bei der Schöpfung. Kann man in der Bibel nachlesen, da am ersten Schöpfungs, größere Schöpfung, hell und dunkel und der erste Tag. Davor gab es keinen Tag, der erste Tag. Und die Bibel sagt uns auch, eines Tages gibt es einen letzten Tag. Und natürlich gibt es immer wieder Menschen, die sagen, okay, also das mit dem Schöpfungsbericht in 6 Tagen und so, und dann ruht er sich aus. Kann ich nicht so glauben. Naja, das Problem ist, wenn du irdische Tage nimmst, tue ich mir auch schwer. Also wenn du sagst so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und so, dann wird es schwierig, weil das ist fast nicht vorstellbar, obwohl bei Gott auch das möglich wäre. Aber wenn du weißt, dass bei ihm keine Zeit existiert und er uns einfach Hinweise gibt auf das, was er getan hat, weil wir es eh nicht verstehen würden, dann geht es schon eher. Tatsache ist, Gott ist der Schöpfer. Und an Ostern, ich habe so viel darüber nachgedacht und noch gelesen und mir das nochmal durchs Herz gehen lassen, die ganze Sache. Mir ist es so wichtig geworden, die Auferstehung unseres Herrn. Und ich möchte mit euch am Anfang auch einen Text lesen. Und zwar, wir haben den Auferstehungstext schon, übrigens, es gibt im Lesen von Texten in der Bibel gibt es keine Überdosis. Ja, das würde ich mal sagen. Also man kann ja alles irgendwie übertreiben, nur nicht beim Bibellesen. Die kannst du von morgens bis abends lesen und du hast immer noch nicht genug gelesen, weil da steht so viel Gutes drin und so viel Fantastisches drin. Ich lese diese Ostergeschichte nach Markus 16 vor, 1 bis 8. Und als der Schabbat vergangen war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein des Grabes vor der Tür weg? Und sie sahen ihn und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an. Und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus, flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Also sie sagten erstmal gar nichts. Die waren schockiert. Und ich glaube, dass wenn du morgens dahin gehst und du siehst dann plötzlich so einen Typ da im weißen Gewand glänzend und kriegst auch die Ausstrahlung von so einem Engel mit, dann kriegst du auch Furcht und Zittern. Also da dieses, yes, wir sind bereit, das sollte man sich gut überlegen. Wenn man bereit ist, Gott wirklich gegenüberzutreten, das hat schon Power, und zwar massive Power. Dann geht der Text weiter von 8 bis 12. Als aber Jesus auferstanden war, früh am ersten Tag der Woche, erschien er zuerst Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und sie gingen hin und verkündete es in denen, die mit ihm gewesen waren, die da Leid trugen und weinten. Und als sie es hörten, dass er lebe und ihr erschienen seien, glaubten sie nicht. Also manchmal glauben ja Menschen, die Christen sind so leichtgläubig und die Jünger, die sind so leichtgläubig gewesen. Die Bibel sagt uns ausdrücklich an vielen Stellen, nein, sie haben es nicht geglaubt. Die haben gedacht, irgendjemand spinnt. Und meistens waren es die Frauen, die ihnen das erzählt haben, die spinnen. Das kann man nicht glauben. Und selbst als die Jünger, schon ein paar Jünger Jesus gesehen hatten, sagten die übrigen Jünger, ah, ihr seid ja doof, ich glaube kein Wort. Bevor ich nicht meine Hände in die Wunde lege, glaube ich gar nichts. Also von wegen leichtgläubig waren die Jünger offensichtlich nicht. Das muss man ja mal festhalten. Und es entwickelte sich sowas. Und interessant ist, mit der Auferstehung ist es so, Detlef hat mit Recht gesagt, das kann man nicht auferstehen, nicht verstehen. Der Punkt ist, wenn man es verstehen will, dann muss man eine Menge verstehen. Dann muss man eine Menge Zusammenhänge begreifen. Allerdings, wenn man die begriffen hat, begreift man noch viel mehr. Klingt jetzt gut, ne? Und geheimnisvoll. Spannung aufbauen. Ich möchte versuchen, zugänglich zu machen, zu erklären, wie das funktioniert. Die meisten Leute hören irgendwelche Theologen zu. Und ich sage dir, es ist gut, wenn du Theologen zuhörst, aber frag sie zuerst, ob sie an Jesus Christus glauben. Wenn sie das nicht tun, disqualifizieren sie sich in dem Moment selbst. Denn ohne Glaube kann man nicht verstehen von diesen übernatürlichen Dingen, weil das bleibt für uns dann alles Lug und Trug. So wie für die Jünger am Anfang eben die Auferstehung völlig blödsinnig war. Das haben sie nicht geglaubt. Sie waren zutiefst erschüttert. Da ist ihnen etwas passiert im Leben, das hat sie bis ins Innerste erschrocken. Und das kann man sich auch gut vorstellen, wenn du wieder deine Natur und wieder alle Vernunft 3,5 Jahre mit Jesus durch die Gegend rennst, all die Ärgernisse hinnimmst, wo du verspottet wurdest, wo Leute dir den Vogel gezeigt haben, gesagt haben, der Typ, das ist doch nicht der Messias, kann gar nicht sein, der kommt aus dem falschen Geburtsort und überhaupt, der Typ, der ist vielleicht von unten, der tut, also ich meine, das von unten kriegen die Leute ja heute noch gut hin, wenn man was nicht versteht, ist es ja zweifelsfrei immer von unten, ja, also von unten ist der Typ und er treibt die Dämonen mit dem obersten Dämonen aus und. Also ihr könnt euch vorstellen, da gehst du 3,5 Jahre mit diesem Jesus durch die Gegend und erlebst letzte Woche Palmsonntag, erlebst so, wow, endlich geht's vorwärts und dann wuff, tot. Und da, also ich meine, das können wir uns schon gut vorstellen, ne, was dann mit uns wäre. Wir wüssten zuerst gar nicht, was wir denken sollten. Wir wären so radikal enttäuscht, jedenfalls ich wäre radikal enttäuscht. Und da heißt es in Johannes 20, Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er von den Toten auferstehen müsse. Da gingen die Jünger wieder zu den anderen zurück. Die Jünger verstanden die Schrift noch nicht, die haben keinen inneren Klick gehabt, die haben nicht begriffen. Grab ist leer und jetzt kommt auch noch das. Ja? Also nicht nur, dass er stirbt, jetzt haben sie ihn auch noch geklaut. Ja, ich meine, ist doch so. Und in Markus 16, 19 und 20, da heißt es, also der ganze Ostertag verlief so. Also die hatten von den Frauen gehört, hatten so ein paar Berichte gehört, aber das war für sie alles unglaubwürdig. Und dann am Abend erschien Jesus ihnen selbst nochmal. Und er sagte am Abend aber, dieses ersten Tages der Woche, das ist also der Sonntag, da die Jünger versammelt und die Tür verschlossen war, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus, trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hat, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Also, ihr versteht, das waren Menschen, die waren nicht leicht zu überzeugen. Und dann kommt Jesus und dann können sie ihn sehen und wir wissen, sie können ihn sogar anfassen. Er isst, die verschiedenen Berichte der Bibel sagen, er isst in ihrer Mitte plötzlich Fisch so, und er fällt da nicht einfach ins Leere, sondern also beim Geist fiel der ja ins Leere so einfach einmal durch, stelle ich mir das immer vor. Und es blieb halt drinnen, nicht? Es war verschwunden im Bauch. Ja? Jesus gibt sich alle Mühe, seinen Jüngern auf die Sprünge zu helfen, weil sie es von alleine nicht fassen können. Ich glaube, das ist uns jetzt bewusst, oder? Es kommt an. Interessant ist, es gibt ja viele Feinde der Auferstehung. Und interessant ist, es gibt im jüdischen, in der psychologischen Richtung bei den Juden gibt es einen, wie sie sich das erklären, warum so viele Jünger anschließend gesagt haben, er wäre auferstanden. Sie sprechen von einer kognitiven Dissonanz. Sprich von einer extrem enttäuschten Wirklichkeit, also der Wahrnehmung einer extrem getäuschten Wirklichkeit. Und dann haben sie gesagt, weil die alle so kollektiv enttäuscht waren, konnte sich dann eben diese Lüge von der Auferstehung Jesu Christi festsetzen. Und da hat vor kurzem ein Mann in einer jüdischen Zeitung hat er veröffentlicht, der heißt Michael Brown. Und der Michael Brown hat dort einen Artikel geschrieben in der Zeitung und der hat ein ganzes Buch, der hat ein wissenschaftliches Buch darüber verfasst, über diesen Fall, ob das wahr sein könnte, dass die Christen, also die Jünger, sich quasi aufgrund der großen Enttäuschung zu einer großen Lüge hätten hingeben können. Und da ist vor kurzem was passiert, also was kurzem gemessen an Jesu, und zwar gab es einen Rabbi, der die Lubavitcher Bewegung begründet hat. Und dieser Rabbi war sehr erfolgreich, der hat viele Anhänger bekommen und der muss sehr überzeugend gewesen sein. Und letztlich hat er gesagt, dass haben die Anhänger angefangen zu sagen, dass er der Messias ist. Ja? Und die waren sich ziemlich einig, alle, dass dieser Rabbi ist der Messias. Und dann, bevor das so richtig anfangen konnte, 1994 starb der dann plötzlich, hatte einen doppelten Schlaganfall und war plötzlich tot. Und dann haben seine Anhänger nachts um sein Grab sich versammelt und gewartet, dass er aufersteht. Und jetzt ist es, ich meine 94 ist schon ein bisschen her, wir können das kurz zusammenrechnen, sind so 27 Jahre. Und nach 27 Jahren hat sich diese Bewegung nicht ausgebreitet. Im Gegenteil, die meisten Anhänger sprechen nicht mehr davon, dass er der Messias war. Weil nämlich das mit dieser kognitiven Dissonanz nicht funktioniert. Dagegen, die Nachfolger Jesu, die haben, obwohl sie zum Teil mit dem Tod bedroht wurden, haben sie nicht abgeschwört, haben gesagt, was wir erlebt haben, was wir gesehen haben, was wir wahrgenommen, was wir mit unseren Händen betastet haben, so sagt es der Petrus, alles das, was wir so eindeutig wahrgenommen haben, das werden wir nicht verleugnen, denn es ist die Wahrheit. Und seitdem breitet sich der christliche Glaube auch heute noch weltweit aus. Es werden immer mehr und immer stärker. Und es ist für mich wichtig, dass wir an der Stelle mal nicht so den Märchen mehr glauben, sondern verstehen, da ist wirklich was passiert. Wir haben wirklich Zeugen, Augenzeugen, Menschen, denen Jesus begegnet ist. Warum ist das so wichtig? Ja, weil wir die Geschichte mit der Auferstehung verstehen sollten. Was geschah denn dann? Jesus ist zu Tode gefoltert worden und verstarb um 3 Uhr nachmittags, nachdem die Finsternis den Himmel verlassen hatte.
Wisst ihr, wir kriegen ja geschildert, dass Jesus gefoltert wurde. Das ist keine Frage. Hier oben das Bild, was ihr oben von euch aus links oben seht, ist ein Knochen, den man gefunden hat. Es wurden ja viele Leute gekreuzigt von den Römern. Man hat aber nur ganz, ganz wenig archäologische Zeugnisse davon, obwohl man es von den Geschichtsschreibern her weiß. Und das hier ist ein Knochen von einem Mann, den man in Jerusalem gefunden hat, der offensichtlich in Jerusalem gekreuzigt wurde. Und das ist dieser Nagel, der noch in dem Fußgelenk steckt, denn die haben die seitlich, die haben die nicht von vorne, so wie es bei uns im Mittelalter dargestellt wurde, sondern die Verurteilten, denen hat man den Nagel durch den Knöchel getrieben. Ich weiß nicht, ob du dir mal den Knöchel am Fuß angestoßen hast. Das tut richtig weh. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie es ist, wenn da jemand einen Nagel durchklappt. Und zwar so, dass du ihn nie wieder rauskriegst. Und das ist nur eine der Spielarten. Man hatte dir den Rücken zerfetzt, man hatte dich schlimmstens gefoltert. Und du hängst am Kreuz, kriegst kaum Luft, wirst verspottet, dir läuft Blut runter, du hast alle möglichen Schmerzen. Und Jesus hat allein circa 6 Stunden am Kreuz gehangen. Also Jesus ist zu Tode gefoltert worden. Der ist nicht nur gestorben, der ist zu Tode gefoltert worden. Und zwar auf eine ganz perfide Art und Weise. Die hatten alles genau so ausgetüftelt. Da kannst du gerne mal Berichte dir anschauen. Es ist wirklich interessant zu sehen, wie genau die wussten, wie man Menschen wehtut. Da waren die Spitze drin. Da waren die echt Weltmeister drin. Die haben nicht nur gute Bauten gebaut, die waren auch Weltmeister im Foltern. Und haben Jesus zu Tode gefoltert. Und dann passiert Folgendes, dass um 12 Uhr mittags wird es plötzlich dunkel. Naja, kann ja mal passieren, dass da eine Wolke kommt. Aber diese Dunkelheit hält konstant 3 Stunden lang an. Es wird 3 Stunden dunkel. Und in diesen 3 Stunden, glaube ich persönlich, fand ein Kampf im Himmel statt. Und ich kann sagen, was da passierte, weil wir wollen ja hineinschauen in die Tatsache. Und wir finden das in Johannes 12 und in der Offenbarung 12. In Johannes 12 finden wir die Ankündigung von Jesus, wo Jesus sagt, jetzt kommt das Gericht, jetzt. Und das meinte er 4 Tage vor seinem Tod. Jetzt kommt das Gericht, jetzt, diesen Moment, kommt das Gericht. Jetzt wird der Fürst der Finsternis, der Fürst der Hölle, der Feind aus dem Himmel hinausgeworfen. Jetzt. Und in der Offenbarung 12, Vers 7 sehen wir die Szene. Da wird sie beschrieben, wie der Erzengel Gabriel anfängt einen Krieg mit den Engeln der Finsternis und mit Satan. Und da heißt es, und Satan, die alte Schlange, die Verkläger der Brüder, wurde hinausgeworfen, mit ein Drittel der Engel, mit seinen Engeln hinausgeworfen auf die Erde. Warum? Weil Satan seinen Bestimmung verloren hat. Nach der Schrift, nach der Bibel, ist Satan der Verkläger der Brüder, ist er der Ankläger, der vor Gott verklagt. Dazu müssen wir 2 Dinge verstehen vom Wesen Gottes. Das eine fällt uns leicht, nämlich Gott ist Liebe. Wer mag das nicht? Wir möchten alle geliebt sein, wir möchten alle gekuschelt sein, wir lieben es, in den Armen Gottes rumzuhängen, auf seinem Schoß zu kuscheln, uns anzulehnen, herrlich. Einverstanden? Oder gibt es hier jemand, der das nicht möchte? Aber dann gibt es eine zweite Charaktereigenschaft von Gott. Gott ist nämlich absolut unbestechlich gerecht. Er kann da sein Wesen nicht verleugnen. Gott hasst Sünde. Und Gott hasst Schlechtes. Und jetzt kann ich erklären, warum das gar nicht so einfach ist. Man könnte ja immer noch sagen, okay Gott, dann lass doch deine Barmherzigkeit und deine Liebe einfach so überschwappen über das Böse. Das wäre eine Möglichkeit. Aber da gibt es ein grundlegendes Problem. Denn da sind Engel, da sind Mächte, denen das eine Frage ist, ob Gott wirklich gerecht ist. Und jetzt will ich euch ganz kurz was zeigen. Also, nichts Berühmtes, hier ist mein Geldbeutel. Wenn mir jemand den Geldbeutel stiehlt, wegnimmt, dann kann Gott das vergeben. Und ich kann das vergeben. Aber wisst ihr, was das Problem ist? Der Geldbeutel ist weg. Meine Kreditkarte ist weg. Es entsteht mir Schaden. Und unter Umständen so ein großer Schaden, dass ich pleite gehe oder dass mich jemand beraubt im großen Maß. Jetzt kann ich das vergeben. Und Gott kann das vergeben. Aber was passiert mit dem Schaden? Und genau das ist das Problem, was viele Christen nicht verstehen. Die finsteren Mächte, was wir als finstere Mächte eben bezeichnen, Satan und seine Engel, die operieren immer nur auf Recht, auf solche Schuldsachen. Weil diese Schuld getan war, weil dieses Unrecht entstanden ist, fühlen sie sich berechtigt zu strafen, fühlen sie sich berechtigt anzuklagen, fühlen sie sich berechtigt, ihre Macht zu entfalten. Und aus dem Grund hat Jesus nicht nur die Sünde, sondern auch die ganze Schuld der Menschheit, also auch die Resultate dessen, was Sünde hervorruft, hat Jesus mit ans Kreuz genommen. Und er hat in seinem Leben, in seinem Blut, hat er das alles getragen und hat es dorthin gebracht, wo es hingehört. Wir haben am Freitag eine sehr gute Predigt gehört, dass die Sünde bezahlt mit Tod. Also dass quasi der Lohn der Sünde der Tod ist. Und was macht Jesus? Jesus packt die gesamte Schuld, lässt sie sich einpacken, die gesamte Sünde lässt er sich einpacken, nimmt sie unter den Arm und wo geht er hin? Er geht in das Totenreich, nämlich dort, wo es hingehört und lässt es dort. Und nicht nur das, sondern weil er selbst gerecht ist, findet der Feind keine Anklage gegen ihn. Denn in der Bibel steht geschrieben, wer alle Gebote Gottes hält, und zwar die des Alten Testaments, der soll leben. So hat Gott, Jesus hat alle Gebote Gottes gehalten, Zeit seines Lebens. Er ist das Lamm, er ist die Person ohne jeglichen Sünde oder Schuld. Und deswegen hat der Tod nie Macht über ihn gehabt. Da gibt es diesen kleinen Satz in der Bibel, wo es heißt, wo Jesus sagt, mein Leben kann mir niemand nehmen, sondern ich gebe mein Leben. Und was er dann gemacht hat, er hat nämlich eins, er ist in die Finsternis gegangen, in den Hades. Damals war Entschuldigung, wenn ich euch damit, muss man ein bisschen Bibel lesen. Aber da gibt es den Hades und es gibt den Schoß Abrahams. Der Schoß Abrahams war der Ort, an den die Menschen gekommen sind, die in Gottes Augen das Böse nicht verkörpern oder das Böse nicht getan haben. Und in Hades, ins Todesreich, sind die gekommen, die Böses getan haben. Und der Hades darf man nicht verwechseln mit Hölle. Hölle ist ein anderer Ort. Und Jesus geht quasi in den Hades, in das Totenreich hinein, liefert dort die ganze Sünde und Schuld ab, die dahin gehört, hat dafür bezahlt, hat sie quasi beglichen, so dass der Kontostand auf Null geht und dass Satan und seine Schergen keine Anklage mehr finden für die Menschen, die an Jesus Christus glauben. Und dazu noch geht Jesus sogar umher im Totenreich und verkündigt die frohe Botschaft vom Königreich Gottes. Das steht im 1. Petrusbrief. Steht auch, glaube ich, hier angeschrieben. Genau, 1. Petrus 4, 6. Er hat dem Teufel dadurch die Macht abgenommen. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 3 steht ja auch so ein kleiner Auferstehungsbericht, wo er sich den Jüngern nochmal zeigt und erklärt ihm 40 Tage lang, was er denn so wirklich alles gemacht hat. Und wenn wir weiter gucken, dann schauen wir in die Offenbarung. In der Offenbarung gibt es auch nochmal so einen kleinen späten Auferstehungsbericht, allerdings natürlich in einer Vision. Da steht Offenbarung 1, 17 und 18. Und als er ihn sah, gemeint ist Johannes, der Jesus sieht, als er ihn sah, fiel er zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte und Jesus legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige und ich war tot. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe den Schlüssel des Hades und des Todes. Den Schlüssel des Todes und des Hades habe ich mitgebracht. Dazu muss man wissen, im Mittelalter und auch heute eigentlich noch an vielen Stellen, wer die Schlüssel hat, hat die Macht. Wie kann man das nachvollziehen? Kannst du dich erinnern an dein erstes Auto? Als du den Schlüssel hattest. I got the power. Ja, ich habe die Macht, mein Auto zu starten. Ich habe das Macht, mein Auto rumzufahren. Das ist ein Hammer. Hammergefühl. Ja. Damals war es so, wer die Leute in die Stadt reinließ oder wieder rausließ, der hatte die Macht. Und Jesus hat den Schlüssel an sich genommen. Er bekam die vollständige Macht über das Totenreich und den Tod. Und weil er die vollständige Macht hat, muss dort geschehen, was er sagt und nicht länger das, was der Teufel sagt. Okay? Aber vergesst nicht, hier steht der gerechte Gott, der nach wie vor hundertprozentig gerecht ist, und hier steht der liebevolle Gott. Und der eine tut den anderen nicht einfach platt machen, sondern das sind beides Wesensarten unverzichtbar unseres Gottes. Denn ehrlich gesagt, wirkliche Liebe kommt ohne Wahrheit und Gerechtigkeit gar nicht aus. Also hat Jesus diesen Schlüssel. Und Jesus hat den Feind an der Stelle vollständig besiegt. Die Bibel geht so weit, da steht drin, dass er diese Mächte vollständig entwaffnet hat. Er hat ihnen die Grundlage für ihr Handeln an den Menschen genommen. Das ist eine himmlische Wahrheit. Da kommen wir gleich noch dazu. Himmlische Wahrheiten, die heute irdisch werden können. Es gibt nämlich in der Bibel himmlische Wahrheiten. Und die himmlischen Wahrheiten, das sind die Wahrheiten, die real existieren außerhalb unserer Zeit. Wie ich vorhin gesagt habe, der Himmel ist zeitlos. Das, was dort geschieht, könnte man bezeichnen als die wirkliche Realität. Dort ist wirklich real für alle Ewigkeit, was Wahrheit ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Song von vorhin nehmen, mach mich bereit, auf der einen Seite ist die irdische Tatsache. Wir können uns immer fragen, sind wir bereit? Wir können aber auch in die himmlische Tatsache gehen und sagen, durch Jesus Christus, durch die Gnade, die er am Kreuz zu mir gelebt hat, durch die Vergebung in seinem Blut, durch die Annahme des Sohnes Gottes, bin ich bereit für seine Herrlichkeit. Weil die Gnade mich gerecht macht, nicht mein Tun. So gibt es diese drei Bibelstellen, die mit Auferstehung in Verbindung sind. Das ist einmal Römer 8, Vers 11, der sich speziell auch um diese Wahrheit kümmert. Er sagt nämlich, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Klingt ein bisschen schwierig, aber das bedeutet nichts anderes, dass der Heilige Geist, wenn Menschen Jesus annehmen und dem Heiligen Geist Raum in ihrem Leben geben, dass das die Verheißung ist auf ewiges Leben, dass wir auferweckt werden, also unser sterblicher Leib. Aber, und jetzt kommt's, da das ja außerhalb der Zeit Wirklichkeit ist, heißt es, dass es jetzt und hier, in diesem Moment, jetzt wo ich hier stehe, am 4. April, glaube ich, ist es heute, ne? Der 4. April um so circa irgendwas um 11. Jetzt in diesem Moment, wo ich hier stehe, gilt die himmlische Wahrheit, dass nämlich Jesus Christus mich durch seinen Geist jetzt schon lebendig macht. Und das bezieht sich auf alles, was ich brauche. Das bezieht sich auf meinen Körper, das bezieht sich auf meine Seele und es bezieht sich auf mein ganzes Leben. Alles, was in meinem Leben mit Tod zu tun hat, darauf bezieht sich das. Der Heilige Geist in uns macht uns lebendig. Und das kann man deswegen so deutlich sagen vom Römer 8, weil der Römer 8 setzt sich ja gerade damit auseinander, dass wir nicht mehr im Fleisch leben sollen, sondern im Geist leben sollen. Er setzt sich ja gerade damit auseinander, dass wir jetzt nicht länger sündigen müssen, sondern Sieg über die Sünde haben. Damit setzt sich Römer 8 auseinander. Und genau da steht diese Stelle und sagt, es ist die Auferstehungskraft Gottes, die an uns wirksam ist, dass wir neue Kreaturen am Werden sind. Es ist seine Power. Und genauso wie er Jesus auferweckt hat, weckt er uns auf in unserem Innersten. In Epheser 2, Vers 6 steht, zusammen mit Jesus Christus hat er uns von dem Toten auferweckt. Und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus verbunden sind. Wenn du mit Jesus verbunden bist, dann bist du, hätte ich gesagt, nee, sag ich so nicht, dann bist du zweigestaltig. Du bist in zweierlei Formen vorhanden. Du bist hier auf der Erde vorhanden, aber du bist im gleichen Moment jetzt schon mit Jesus zusammen auf seinem Thron. Genau das ist die Grundlage für vollmächtiges geistliches Leben. Denn wenn ich jetzt schon mit Jesus auf dem Thron bin, kann ich die Vollmacht, die Kraft Gottes jetzt schon in Anspruch nehmen, damit Menschen geheilt, befreit und erneuert werden. Macht Sinn? Auf gut leicht erklärt. Jesus hat das ganze Problem mit der Schuld und der Sünde gelöst an sich selbst, indem er bereit war, dafür zu zahlen. Er hat aber das Ganze mit sich genommen. Es wurde ja auf ihn gelegt und hat es dort abgeliefert, wo es hingehört, nämlich ins Totenreich und beim Teufel. Der hat jetzt sein Zeug zurückgekriegt. Aber Jesus selber wurde wegen seinem Gehorsam und seiner Gerechtigkeit vom Vater ins Leben zurückgerufen. Und das gleichzeitig damit, dass er noch die Gewalt, die Herrschaft über diese Reiche des Todes und des Hades bekommen hat. Er ist jetzt der Schlüsselträger. Er kann jetzt aufschließen. Dadurch kann er uns ewiges Leben geben. Denn die Schuld zählt nicht mehr. Die ist bereits bezahlt. Und es ist auch wieder gut gemacht. Aber da kommen wir, das wäre jetzt ein längeres Thema. Es wird auch wieder gut gemacht. Müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Und in 1. Korinther 6, Vers 14 geht es weiter. Und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch seine Macht auch uns von dem Tod auferwecken und unser Körper wieder lebendig machen. Das gilt für die endgültige Auferstehung. Aber das Gute an der Sache ist, es ist ja der Wille Gottes, unsere Heilung und Befreiung. Deswegen ist er jetzt schon durch seinen Geist an uns wirksam. Gut, wenn das zu kompliziert ist, sage ich ganz einfach. Du tust gut dran zu glauben, dass Gott dir die Power gegeben hat, für Kranke zu beten. Und du tust gut daran zu glauben, dass er so eine Macht hat, dass er alles, was in deinem Leben tot ist, wieder lebendig machen kann. So einfach hätte man das einfach ausdrücken können. Aber dann wäre es ja zu einfach. Und wir wüssten nicht genau, warum. Was ich jetzt mir wünsche, ist Folgendes. Ich möchte eine Art kleine Ministry-Zeit machen. Weil es gibt ja noch so ein anderes Bild in der Bibel, im Alten Testament, das spricht von einem Fluss, der so viel Lebenskraft in sich hat, dass überall, wo er hinkommt und etwas berührt, die Menschen und die Sachen lebendig werden. Ich glaube, dass es der Strom des lebendigen Gottes, der Strom des Heiligen Geistes ist. Und dieser Strom, der fließt jetzt durch uns. Wir sind Teil dieses Stromes geworden. Und deswegen ist es jetzt möglich, jetzt in diesem Moment, vollständige Erneuerung erfahren zu können. Die Frage ist, gibt es etwas in deinem Leben, von dem du sagen würdest, das ist tot? Wir können noch leichter anfangen. Es gibt noch eine leichtere Methode anzufangen. Bevor ich hierher gekommen bin, hat mir jemand gesagt, hat mir der Heilige Geist gesagt, dass jemand da ist, der Schmerzen im Moment hat. Und wenn du im Moment Schmerzen hast, würdest du kurz mal deine Hand heben. Ja, da sind doch einige. Und jetzt möchte ich euch einfach bitten, dass ihr einfach mal euch zurücklehnt, auf Jesus schaut, und ich werde jetzt für euch beten, denn ich glaube, dass Gottes Auferstehungskraft in diesem Raum ist. Ich glaube, dass der Heilige Geist im Raum ist und dass der euch heilen möchte. Und wenn es dich betrifft, heb einfach mal deine Hand hoch, so dass Gott und wir sehen können, für wen wir beten sollen. Okay, guckt euch mal um nach denen, die mit Schmerzen da sitzen. Und Vater, ich danke dir, dass deine Auferstehungskraft in diesem Moment wirksam ist. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist jetzt in diesem Moment wirksam ist. Und ich komme gegen diesen Schmerz an im Namen Jesu. Ich danke dir, Vater, du hast es gezeigt und ich bin mir so sicher, dass du das jetzt tun wirst. Und ich befehle in Jesu Namen, dass dieser Schmerz jetzt geht. Der wird jetzt besser, ab diesem Moment, sofort. Und der Schmerz hat keine Zukunft mehr bei dir in deinem Leben. In Jesu Namen. Amen. Aber ich meine noch andere Dinge. Ich meine, dass bei manchen von uns die Hoffnung gestorben ist. Das könnte man jetzt gut, während Covid kann man das gut erleben, dass die Hoffnung in einem stirbt. Dass in einem die Zuversicht stirbt, dass man irgendwann mal vollständig gesund ist. Vielleicht ist man enttäuscht. Oder es kann sein, dass du keinen Sinn in deinem Leben siehst. Dass du sagst, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Am liebsten wäre es, das wäre schon längst vorbei. Ich möchte dir nur ein paar Stimulantien bieten. Aber eigentlich möchte ich dich einladen, auch euch zu Hause, wenn es etwas in deinem Leben gibt. Und das ist jetzt wirklich ein heiliger, wichtiger Moment. Denn ich habe gewusst, Gott hat mir gesagt, ich soll heute verkündigen, wo brauchen wir die Auferstehungskraft in unserem Leben. Denk mal kurz nach. Und wenn du Auferstehungskraft in deinem Leben brauchst, jetzt und hier, dann steh bitte auf. Und ihr zu Hause auch bitte. Unbedingt. Da kann man nicht nur den kleinen Finger heben, da muss man aufstehen. Und jetzt möchte ich, dass du genau an das denkst, wo du jetzt Auferstehungskraft brauchst. Dass du genau daran denkst. Schau mal genau dorthin. Und jetzt bete bitte mit mir. Herr Jesus Christus, ich brauche Leben. Komm bitte mit deinem Geist und berühre mich an diesem Ort, wo ich mich tot fühle, wo die Situation gestorben ist. Und ich glaube dir, dass jetzt Leben kommt, dass es wieder lebendig wird. Ganz wie es dein Wille will. Amen. Dankeschön. Paulus sagt mal, er wollte, dass euer Glaube, unser Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern aus Gottes Kraft. Wenn was meiner Überzeugung nach ist die größte Schwäche der christlichen Kirche, dass sie nicht mit der Kraft Gottes rechnen. Das ist auch die größte Schwäche von uns Christen, dass wir in so vielen Situationen nicht mit seiner Kraft jetzt und hier rechnen. Dabei hat genau das uns Jesus angeboten. Unser Glauben besteht nicht aus Worten, nicht aus Theologie, sondern aus der Begegnung mit dem auferstandenen Herrn. Und Jesus ist hier in diesem Raum. Er ist der Heiler. Er ist derjenige, der auferstanden ist. Er ist jetzt hier und er möchte dir begegnen. Egal, was dein Anliegen ist, egal, wo du stehst in deinem Innersten, er möchte dir jetzt begegnen. Und ich glaube, er möchte auch Menschen begegnen, die noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen haben, die immer so am christlichen Horizont rumgerutscht sind, aber nie eine klare, eindeutige Willensäußerung gemacht haben für Jesus. Und wenn es bei dir der Fall ist, und du weißt, dass ich die Wahrheit rede, wenn du merkst, da ist was und ich müsste eigentlich eine Entscheidung treffen, dann möchte ich dich jetzt bitten, dass du kurz deine Hand hebst und sagst, mit dieser Hand bezeuge ich, dass ich mich entscheiden möchte. Mach das jetzt in diesem Raum und ihr zu Hause, Zuschauer, tut es auch, wenn jemand da ist, der sagt, ich möchte dieses Leben, ich möchte diesen Jesus kennen, ich möchte mich dafür entscheiden. Ich gehe jetzt davon aus, dass alle, die hier sind, diese Entscheidung getroffen haben, denn es ist wesentlich. Er ist derjenige, der unsere Schuld ans Kreuz getragen hat. Er ist derjenige, der uns einlädt. Und du wirst, ich habe gestern ein nettes Gespräch gehabt mit jemand und habe ich gesagt, Jesus ist ein Gedanken weit weg von dir. Ich glaube, dass Jesus so nah ist, jedem. Wenn du ein kleines Zeichen ihm gibst, er reagiert darauf. Weil er möchte, dass du lebst. Der möchte, dass es dir gut geht. Denn er ist ein guter Gott. Amen. Mein Verlangen ist so riesengroß, dass es jeder kapiert. Ich kann es euch gar nicht sagen. Und ich stehe hier vorne und ich könnte schreien, weil ich mir so wünsche, dass jeder die Güte Gottes erkennt, jeder die Wahrheit Gottes erkennt, dass jeder versteht, da gibt es einen Gott, der dich nie mehr alleine sein lässt. Der wirklich was für dich bereithält, von dem du nicht in kühnsten Gedanken träumst, dass es so sein könnte. Gott liebt euch mit unaussprechlicher Liebe. Und er hat dieses ganze Ding angezettelt, damit die Schuld und die Sünde aus der Welt geschafft wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit wir ewiges Leben haben können und uns wieder mit Gott versöhnen können, bis ins Tiefste unseres Seins. Und das ist eine riesige Einladung. Du kannst es auch noch den ganzen Tag über mit Gott in Ordnung bringen. Du musst nur eine Bedingung erfüllen. Du musst es einer Person sagen, die auch gläubig ist, der zu ihr sagst, du, ich war zu feige im Gottesdienst, aber ich will mich entscheiden. Ich will dir das sagen, ich habe mich entschieden. Und dann, nach diesem ersten Schritt, such Gemeinschaft, such im Wort Gottes nach der Wahrheit. Lass dich einladen zu einem Leben mit Jesus, denn es ist nur der erste Schritt in ein Leben mit Jesus. Okay, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch ein gesegnetes Osterfest zu wünschen. Die Eier sind übrigens zutiefst christlich, lasst euch das nicht von diesen religiösen Schwätzern immer erzählen. Die Eier gehen aufs Sederfest der Juden zurück und waren schon auf dem Abendmahlstisch von Jesus als Zeichen des Lebens gestanden. Da waren die Germanen noch gar nicht fit an der Stelle. Also lasst euch immer nicht von diesen komischen Leuten das Schöne kaputt machen. Ja? Viel Spaß beim Ostereieressen. Gott segne euch. Ciao.